Ihr Lieben, aus seinem Leben könnte man ganz viele Hollywood-Streifen machen. Das war ein Auf und ein Ab, dieses Leben. Eine Mischung aus extremen Höhen und extremen Tiefen. Er wurde als Kind von Sklaven geboren. Und wenn es nach dem Willen der Regierung gegangen wäre, dann hätte er schon die ersten Wochen nicht überlebt. Aber er wurde von einer Frau aus allerhöchsten Kreisen gefunden, adoptiert, angenommen, gerettet, in die Herrscherfamilie mit hineingenommen und erzogen. Er lebt in Saus und Braus, aber als junger Mann musste er dann Hals über Kopf das Land verlassen, denn er hatte im Affekt jemand totgeschlagen. Im Exil lernte er dann seine Frau kennen. Die bekamen einen Sohn. Und die Mitarbeit im Betrieb seines Schwiegervaters führte ihn immer wieder auf Reisen. So hört sich so irgendwie so an, als ob das dann doch funktioniert hätte, das Leben. Es hat schließlich seine Bahnen gefunden, ist in ordentlichen Bahnen verlaufen, könnte man meinen, aber der Eindruck trügt, denn jetzt geht die Sache eigentlich erst richtig los. Er war in einer Sackgasse gelandet. Es lebt sich nicht gut mit so einer Vergangenheit. Sicherlich hat er immer wieder Schuldgefühle gehabt und er hat auch immer wieder Angst gehabt, dass er vielleicht doch gefunden und aufgespürt wird. Und dann war er wahrscheinlich mega genervt von der Eintönigkeit seines Jobs. Der Alltag, das war so gar nicht der Lebensstil, den er bisher kannte, mit dem er aufgewachsen war. Als Mitglied der Herrscherfamilie, sozusagen als Prinz, lebt sich's doch einfach komplett anders. Und jetzt hat er natürlich neben seiner wunderbaren Frau, seinem süßen Kind, nur seine Geschäftsreisen. Aber die waren, ehrlich gesagt, ganz schön einspurig. Er musste Schafe und Ziegen hüten, durch die Gegend führen, sie hier und da was fressen lassen. Bei Licht betrachtet war das echt ein Elend. Und dann versucht er, sich seine Situation natürlich bestimmt auch mal schön zu reden und fand manches gute Argument, warum das alles jetzt gut war und so sein musste und eigentlich ganz fantastisch war. Seine Familie war ja auch wirklich eine großartige Sache, aber der Rest stimmte einfach nicht. Er fühlte sich, als ob er in einer Sackgasse gelandet wäre. In einer Wüste, in einer geistigen Wüste. Keine Aussichten auf Veränderung seines monotonen Lebens. Was hat er denn noch zu erwarten? Der Ex-Prinz, eine echte Midlife-Crisis. Ihr wisst natürlich inzwischen schon lang, wer der Ex-Prinz ist. Es ist Mose, seine Frau heißt übrigens Zippora. Und ich lese euch mal aus 2. Mose 3, 1 bis 10. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro und des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Bis hier habe ich die Geschichte schon erklärt. Also er trieb das Vieh über die Steppe hinaus. Das heißt, es war ihm irgendwie langweilig. Das kannte er schon alles, dachte, ach, gehen wir mal da lang. Vielleicht gibt es da ja was Neues. Langeweile pur hier, vielleicht ist da etwas besser. Und genau da, an der Stelle, wo er jetzt steht, an der Stelle, wo er denkt, alles doof, alles alt, alles langweilig, es gibt nichts Neues, da holt ihn Gott jetzt ab. Dort, heißt im Text, erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und will mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Also Gott macht Mose auf einmal neugierig. Gott weckt Moses Interesse. Und das macht er heute auch immer wieder. Er macht uns neugierig auf sich, auf seine Welt, auf seine Herrlichkeit. Irgendwas lässt uns innehalten im Trott des Alltags, und zwar irgendwas, was uns interessiert. Wir schauen auf, wir kommen ins Nachdenken. Wäre Mose anders drauf gewesen, dann hätte er vielleicht gesagt, schon wieder so ein brennender Dornbusch, denn das war offensichtlich was, was es auch heute noch manchmal gibt in der Gegend, dass in diesen Büschen sich Gase sammeln und wenn es richtig heiß ist, dass sich das dann so kurzzeitig entzündet, macht so Stichflamme und dann sind die Gase wieder weg. Und vielleicht hätte Mose ja da vorbeilaufen können und sagen, oh, da gibt's gerade wieder mal eine Stichflamme, habe ich schon öfter gesehen, interessiert mich nicht, läuft weiter. Aber Mose macht das nicht. Er guckt dahin und sieht und sein Auge bleibt da dran hängen an dem Dornbusch und er sieht, hoppla, da passiert was, der Dornbusch verbrennt nicht. Da ist irgendwas im Gange, was ich nicht verstehe. Und er geht auf den Dornbusch zu, hellwach, irgendwas stimmt nicht. Als der Herr sah, so heißt es weiter im Text, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Also Gott ruft und Mose merkt, jetzt bin ich gemeint. Wenn Gott mich heute anspricht, wenn er euch anspricht, vielleicht nicht direkt mit Namen, aber tief in euch, dann merkt ihr, ich bin gemeint. Er antwortet, hier bin ich. Der Herr sagt, komm nicht näher, lege deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Was ist heilig? Was euch heilig ist, braucht mir noch lang nicht heilig zu sein. Manchem ist sein Smartphone heilig, dem anderen sein Auto, manchem eine Muschel aus dem letzten Urlaub oder vielleicht der Terminkalender, die neue Küchenmaschine oder eine getrocknete Rose, an der so schöne Erinnerungen hängen. Was ist mir heilig? Gott spricht Mose hier weiter an und erklärt ihm gleich, was er damit meint. Er sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Jetzt kann Mose einordnen, was hier los ist. Das ist kein Naturspektakel, das ist nicht irgendwas, was er überhaupt nicht verstehen kann, sondern er merkt, der mächtige Gott, Jahwe, offenbart sich hier. Und es muss ihm wohl in die Glieder gefahren sein, vor Schrecken, vor Ehrfurcht, denn er weiß manches von diesem Gott. Er weiß, ich kann Gott nicht anschauen, da würde ich vergehen, als Mensch halte ich das gar nicht aus. Wer Gott ins Gesicht sieht, dessen kleiner, schwacher Körper hält das gar nicht aus. Mose verhüllt sein Gesicht. Er verbirgt sich vor diesem großen Gott. Was wissen wir eigentlich von unserem Gott? Wissen wir genug über ihn? Würden wir auch wie Mose reagieren, wenn uns Gott plötzlich in einer Erscheinung gegenüberstünde? Mit ganz viel Respekt, mit ganz viel Ehrfurcht bis ins Innerste? Oder eher, ach, der liebe Gott ist irgendwie immer so lieb und das ist immer alles so nett und er kommt so auf mich zu. Wie viel Respekt, wie viel Ehrfurcht bringe ich ihm überhaupt entgegen? Kennen wir diesen tiefen, demütigen Respekt vor der großartigen Herrlichkeit und der unglaublichen Macht dieses Gottes? Mose zeigt das an, dadurch, dass er sein Gesicht automatisch verhüllt. Jetzt ist die Vorstellungsrunde beendet. Gott kommt zu dem, was er auf dem Herzen hat. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid, ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Gott ist ein Gott, der Leid sieht. Er beginnt mit der Feststellung, dass er dieses Elend des Volkes gesehen hat. Alles helfen, auch unseres gelingt oder misslingt in dem Maße, in dem wir etwas wahrnehmen. Wer kein Elend sieht, der kann auch nicht helfen. Wer kein Gespür hat für das, was passiert, der sieht drüber hinweg. Der kann es nicht angehen. Wer an den entsprechenden Stellen stumpf ist, der merkt überhaupt nicht, was abgeht. Ich bin selbst immer wieder beunruhigt von der Beobachtung, die ich an mir mache. Ich höre in den Nachrichten, ich lese in der Zeitung oder wo auch immer, irgendwelche schrecklichen Dinge, irgendwelche Katastrophen. Und ich bin zutiefst betroffen und gerührt und ich versuche irgendwie etwas zu machen. Und sobald dieses Thema aus den Medien weg ist, vergesse ich es auch wieder. Und vielleicht zum Jahrestag kommt es wieder irgendwo in den Medien und du siehst, das ist noch genauso schrecklich wie vorher. Es hat sich nichts getan. Aber ich bin ganz weit weg gewesen davon. Jetzt sehe ich es wieder und es erschreckt mich wieder. Und der Jahrestag geht vorbei und ich vergesse es wieder, weil ich es nicht sehe. Ich kann natürlich auch nicht alles Leid auf der Welt sehen und ich kann auch nicht überall helfen, aber offensichtlich ist das ganz klare Voraussetzung. Leid kann ich nur bekämpfen, wenn ich es sehe. Helfen hängt direkt mit Wahrnehmen zusammen. Gott sagt, ich habe das Elend gesehen. Gott sieht uns, Gott sieht das, was uns bewegt. In der biblischen Geschichte nimmt er den Mose in seiner Midlife-Crisis an einem armseligen Dornbusch mitten in irgendeiner unrepräsentativen Wüste an die Hand. Die äußere Situation scheint die innere zu spiegeln. Er begegnet ihm da und sagt, ich habe dich gesehen und ich habe das Elend gesehen, was dein Volk hat. Und das Schöne ist, dass Gott nicht irgendeinen großartigen Menschen, der sich gerade so toll fühlt und jetzt bereit für irgendeinen Dienst nimmt, sondern er geht zu diesem Mose, der so zerknirscht ist, der nicht weiß, was er sonst noch so machen soll. Er geht zu keinem Helden, zu keinem Star. Er sucht ganz normale Menschen aus für das, was er tun möchte. Es dürfen sogar heruntergekommene Emporkömmlinge sein. Niemand ist offensichtlich zu klein oder zu schwach oder zu heruntergekommen, um sich in Gottes Plan hineinnehmen zu lassen. Bei Mose knüpft Gott interessanterweise nun auch an die Dinge an, die Mose schon lange abgehakt hat. Mose weiß jetzt, wie der Laden läuft beim Pharao. Aber er hat es schon lange abgehakt. Und Gott nimmt das und sagt, du hast da gewisse Erfahrungen, das ist gar nicht schlecht, die kannst du jetzt für deine neue Aufgabe auch noch gebrauchen. Es ist, als ob Gott ihn präpariert hat für diese Aufgabe. Und Gott sagt, ich mache das jetzt nicht aus einer Distanz, sondern er sagt, ich bin herabgestiegen. Ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu entreißen. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Die Ansage ist echt klar. Mose antwortet Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Ich wäre froh, ich hätte manchmal so eine klare Ansage von Gott, jetzt geh und mach das, so richtig wörtlich und mündlich. Hätten wir alle gerne, glaube ich. Und der Mose, der weiß nichts Besseres, als zu sagen, ja, also, okay, du sagst mir, ich soll das machen, aber das ist irgendwie so gar nicht mein Ding. Die Reaktion ist so ehrlich, die ist so fantastisch ehrlich. Das könnte wahrscheinlich jeden von uns auch so rausrutschen. Wie ich? Ich habe doch keine Starallüren, das ist viel zu groß, was du mir da aufbürdest oder was du mir sagst, dass ich machen soll. Das kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu. Das ist vielleicht ein Teil meiner Geschichte, aber habe ich schon lang abgehakt. Das ist passé. Aber offensichtlich hat Gott andere Gedanken über Mose, als Mose sie über sich selbst hat. Mose ist zwar unzufrieden mit dem, wie es gerade ist, aber er weiß auch nicht weiter. Und Gott gibt ihm jetzt neue Gedanken. Und ich glaube, er hat auch immer wieder ganz neue Gedanken über uns. Nicht jeden Tag, nicht jedes Jahr, aber immer neu in unserem Leben gibt es Phasen, wo Gott zu uns kommt und mit uns spricht. Gott schickt auch jeden von uns in die Welt, zu unseren Mitmenschen. Manchmal mit Aufträgen, die uns fordern. Und manchmal kommt er ganz überraschend. Auf Moses Einspruch reagiert er und sagt, ich bin mit dir, ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Also zweierlei sagt Gott, er sagt, ich begleite dich. Das ist der wichtigste Punkt. Gott verspricht, wenn er uns einen Auftrag gibt, dann begleitet er uns auch bei dem Auftrag, den wir erfüllen sollen in seinem Namen. Und hier stelle ich mir natürlich gleich die Frage, was ist es denn für ein Auftrag? Was gibt mir denn Gott? Wie finde ich diesen Auftrag? Und da habe ich euch aus der Geschichte eigentlich den einen Tipp. Zum einen natürlich, dass wir immer die Bibel haben als lebendiges Wort Gottes, das zu uns spricht, wenn wir lesen. Aber das andere, guckt euch doch mal um. Guckt euch doch mal um und guckt, wo brennt sozusagen ein Dornbusch? Wo werde ich aufmerksam? Wo merke ich, hoppla, da läuft irgendwas, das interessiert mich. Vielleicht ist das ja der Dornbusch, den Gott für euch zum Brennen gebracht hat, dass ihr jetzt merkt, da muss ich mal einen Schritt weiter gehen, da muss ich mal einen Schritt weiter gucken. Das interessiert mich. Ich glaube nicht, dass Gott uns an irgendwelche vollkommen langweilige Dinge ranstellen möchte, auf die uns irgendjemand mit der Nase draufdrücken muss, dass wir sie überhaupt sehen. Sondern Gott hat irgendwo einen Dornbusch brennen. Und bei Mose war das auch nur einmal im Leben. Aber ich glaube, solche Dinge begegnen uns immer wieder mal, wo wir erkennen können, durch unsere Reaktion, weil wir neugierig geworden sind, vielleicht ist das der Punkt, wo Gott möchte, dass wir handeln. Wo Gott uns das Herz öffnet. Ganz toll finde ich auch, dass Gott zu Mose sagt, dass das alles wahr ist, siehst du, wenn du mit dem Volk wieder hier bist. Das finde ich ja irgendwie schon wieder fast gemein, denn ein brennender Dornbusch, ein Stab, der zur Schlange wird und wieder umgekehrt. Also lauter so Wahnsinnszeichen. Und der Mose müsste doch eigentlich jetzt sagen, das sind ja so wahnsinnig tolle Zeichen, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt gehe ich. Und tu's. Aber Gott sagt, nicht das Zeichen, was du jetzt hast, ist die Bestätigung, sondern wenn du wieder hier bist, dann wirst du sehen, dass es wahr ist. Wir nehmen Zeichen wahr, die sind uns Hilfe auf dem Weg, aber das heißt noch lang nicht, dass uns die Zeichen letztlich den Beweis dafür geben. Wir müssen erst durch. Und da hat auch dieser Text wieder eine ganz spannende Antwort dafür. Da sagte Gott zu Mose, da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Luther sagt, übersetzt, ich bin, der ich bin, oder ich bin, der ich sein werde, kann man es übersetzen. Was für ein komischer Name. Ein Gott, der keinen richtigen Namen hat. Ein Gott, den man nicht zu fassen bekommt. Über den man keine Macht hat, weil schon sein Name irgendwie nicht zu fassen ist. Gott ist kein Gott der Sicherheit. Wir haben ihn nie in der Tasche. Gott ist kein Gott glatt wie Asphalt. Er lässt sich nicht festlegen. Er ist immer gut für Überraschungen, für neue Wege, für unerwartete Wendungen, für verrückte Ideen. Ich werde der sein, der ich sein werde. Ich erweise mich in deinem Leben. Ich komme immer neu zu dir. Du wirst mich dann erfahren. Du kannst mich nicht festmachen, jetzt. Seine Größe, seine Autorität, seine Freiheit geht über unser Festhalten wollen und über unser Verstehen. Aber er sagt uns, lass dich überraschen. Lass dich überraschen, welchen Weg ich mit dir gehe. Lass dich überraschen, wie treu ich dir bin. Ich werde immer der sein, der ich sein werde. Und das wirst du erfahren in deinem Leben, wenn du den Weg mit mir gehst. Wenn du das Ruder mir in die Hand gibst. Da ist also ein Mann, der eine verrückte Geschichte hat, der mitten im Leben steht an einer Stelle, wo er denkt, jetzt geht's nicht weiter. Und plötzlich erregt was seine Aufmerksamkeit. Weil es ihn aufmerksam macht, geht er hin. Gott stellt sich ihm vor, er erkennt Gott und er hat Fragen, er lässt sich von Gott aber mitnehmen in seinen Fragen und er ist dann bereit, diesen Weg zu gehen. Die Geschichte ermutigt mich immer wieder aufs Neue, weil es mir auch immer wieder so geht, dass ich mich daran halten muss oder mir das nochmal klar machen muss, ich habe Gott nicht in der Tasche. Und doch merke ich, dass Gott mir immer wieder so einen Dornbusch irgendwo hinstellt, wo mein Herz brennt. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich sage es einfach nochmal, weil es mir so gut gefällt. Als ich vor vielen, vielen, vielen Jahren hier war, gab es einen Missionar, der hieß Barb. Und seine Frau hieß Kani. Also die waren aus USA. Und der Barb hat uns mal erzählt und sagte, also pass mal auf, ich wollte eigentlich immer nach Deutschland, aber die Conny, die wollte nie nach Deutschland. Aber ich hatte das Gefühl, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, sozusagen der brennende Dornbusch. Ich möchte dahin, aber jetzt ist die Conny noch da. Und die Conny, die sagt, Deutschland, kannst allein gehen, will ich nicht. Wie hat Barb reagiert? Er sagte, Lord, it's your problem. Es ist dein Problem. Wenn du willst, dass ich da hingehe, dann musst du auch die Conny, die zu mir gehört, bereit machen. Dann musst du auch diesen brennenden Dornbusch schenken. Ich glaube, so arbeitet Gott in unserem Leben. Er ist kein Gott wie Asphalt. Er ist der, der er sein wird, als der er sich in unserem Leben erweisen wird. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch immer wieder neu einlasst auf diesen großartigen Gott. Ich glaube, es gibt nichts Besseres für unser Leben. Amen.